Ja, liebe Geschwister, ich grüße Sie alle recht herzlich hier im Gemeindesaal, aber auch all die Brüder und Schwestern, die uns über das Internettelefon zugeschaltet sind. Wir machen heute Abend weiter, fünfte Stunde zum Korintherbrief, zum ersten Korintherbrief. Und wir werden heute uns beschäftigen mit dem achten Kapitel. Da geht es um das Essen von Götzenopferfleisch und von den Starken und von den Schwachen im Glauben. Und dieses Thema stark und schwach im Glauben und eben diese Speisevorschriften, das wird uns heute ein Stück weit begleiten durch diesen Abend. Ich habe uns als Andachtstext, als Andachtswort ein Vers mitgebracht, sehr bekanntes Wort von Paulus, nicht aus dem ersten, sondern aus dem zweiten Korintherbrief, 2. Korinther 12, Vers 9. Der Herr, also Jesus, sprach zu Paulus: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wir wollen kurz beten. Lieber Herr und Heiland, danke, dass wir uns jetzt versammeln dürfen unter deinem Wort, hier im Gemeindesaal, aber auch vor den Geräten. Und wir wollen dich bitten für dieses dein Wort. Du wollest es an unserem Glauben, an unserem Leben segnen, Herr, dass wenn wir jetzt die Andacht hören, aber auch nachher die Wortbetrachtung, Herr, dass du zu uns sprichst und dass wir Dinge erkennen, die wichtig sind für unser Leben und unser Glauben. Das kann nur dann geschehen, wenn du uns segnest in der Beschäftigung mit deinem Wort. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, Herr. Amen. Von Kraft und Macht soll diese kurze Andacht halten. Ich habe 4 Punkte mitgebracht. Einmal von dem Verlassen auf die eigene Kraft und Macht. Zweitens auf die Erfahrung der Kraftlosigkeit und der Ohnmacht. Drittens die gewaltige Kraft und Macht des Herrn. Und viertens das Anteil bekommen an der Kraft und der Macht des Herrn. Das Erste, das Verlassen auf die eigene Kraft und Macht. Der Apostel Paulus ist ja nun nicht immer Christ gewesen, sondern so die ersten 32, 33, 34 Jahre, wir wissen nicht ganz genau, wann der Zeitpunkt seiner Bekehrung war, aber so etwa die erste Hälfte seines Lebens war jemand, der sich auf eigene Kraft und eigene Macht verlassen hat, und das hat gut geklappt in dieser Welt. Das war ein sehr intelligenter, sehr gebildeter Mensch, zudem handwerklich überaus begabt halt. Das war jemand, der auch Menschen begeistern konnte, der sich eingesetzt hat, der wirklich ein Charisma hatte und der wirklich stark gewesen ist. Ein starker Mann, den Gott dann mit seinen Fähigkeiten gebraucht hat. Späterhin aber, das war das, solange er als Jude gelebt hat, und das ist in der Religion des Judentums so, da musst du Dinge bringen, da musst du dich an die Vorschriften halten, die das Alte Testament bringt, da musst du leisten, da musst du Gelübde einhalten, Essensvorschriften, da musst du Fastenvorschriften, da musst du Opfervorschriften halten halt. Und das hat er in vorzüglicher Weise getan. An mehreren Stellen der Bibel reflektiert er das, dass er da wirklich ein Vorzeigejude gewesen ist. Und auch von dem, was wir von ihm wissen, wie er geschrieben hat, wie er aufgetreten ist, ein ganz starker Halt, hat eine starke eigene Kraft und Macht gehabt. Und da hat er sich lange drauf verlassen. Und das ist etwas, was der Weltmensch tut. Dem bleibt ja nichts anderes übrig. Seine Kraft und seine Macht, der eigene Intellekt, die eigenen Finanzen, das berufliche Geschick, die Menschen, mit denen ich leben darf, alles, was mich ausmacht, das macht mein Leben aus. Und darauf verlasse ich mich. Das ist so das Kennzeichen des Weltmenschen, dass er bei dem, was Essen, Trinken, Kleidung, so wie Jesus das in Matthäus 6 sagt, so was seine gesamte Welt angeht, er sich letztlich auf sich verlassen muss, weil ja niemand anders da ist halt. Das macht den Weltmenschen aus. Aber nicht nur den Weltmenschen, auch bei demjenigen, der Jesus Christus kennt, ist es ganz häufig so, dass er sich nicht verlässt auf den lebendigen Gott, sondern dass er sich verlässt auf das, was irdisch ist. Auf die eigene Kraft, die eigene Macht, das eigene Portemonnaie, die eigene Schaffenskraft, den eigenen Intellekt halt. Das ist etwas, was wir alle kennen, nicht nur der Weltmensch, das Verlassen auf die eigene Kraft und Macht. Und wenn man das tut, dann geht das manchmal gut, aber irgendwann kommt der Punkt, wo das nicht mehr funktioniert. Und das ist der zweite Punkt, die Erfahrung der Kraftlosigkeit und Ohnmacht. Paulus musste das erleben, absolute Kraftlosigkeit und Ohnmacht. Als er dem lebendigen Gott in Jesus Christus begegnet, da fällt er vom Pferd, ist blind und da ist nichts mehr. Da ist alles vorbei, hier ist er an der Stunde Null, es funktioniert nichts mehr. Er kann nicht mehr. Und nicht nur dieser Situation, er muss irdisch während seiner Missionsreisen ganz, ganz häufig diese Erfahrung machen. Er wird ins Gefängnis geworfen, er wird gefoltert, er wird geschlagen, er wird rausgeschmissen aus den Synagogen. Man versucht ihm nach dem Leben zu trachten. Er kann nichts mehr tun, er ist den Gewalten der Natur hilflos ausgeliefert, halt Kraftlosigkeit und Ohnmacht. Auch das muss erleben, wie jeder Mensch dieser Welt, denn so sehr sich der Weltmensch verlässt auf eben seine Kraft und Macht, früher oder später wird jeder Mensch in dieser Welt die Erfahrung machen, dass er kraftlos ist und dass er nichts mehr tun kann, dass er ohnmächtig ist. Und das auch nicht nur für den geistlichen Menschen, das gilt auch für den weltlichen Menschen, das gilt auch für den geistlichen Menschen, auch für das eine Erfahrung, die wir immer wieder machen. Bei aller Stärke im Glauben, bei all den Dingen, die dann da sind, machen auch wir häufig die Erfahrung, auch im Glauben, auf einmal ist keine Kraft mehr da, auf einmal ist da so wenig Vertrauen zum lebendigen Gott. Eben noch, da waren wir die ganz großen Glaubenshelden, da waren wir noch diejenigen, die ganz groß bekannt haben, da haben uns so vieles vorgenommen und wir dachten, wir sind so fest und wir sitzen so gut im Sattel unserer Rechtgläubigkeit halt nicht und der Teufel kommt in der kleinen Anfechtung und wir machen die Erfahrung der Kraftlosigkeit und der Ohnmacht. Das ist nicht nur eine Erfahrung des Apostel Paulus zu Beginn seiner Bekehrung, sondern auch später immer wieder, wo er mit dem Herrn und Heiland gegangen ist, eine Erfahrung, die auch wir immer wieder machen müssen, die Erfahrung von Kraftlosigkeit und Ohnmacht. Das ist eine grundlegende anthropologische Erfahrung, dass Menschen, egal welchen Glaubens, welchen Alters, sie immer wieder, früher oder später, sie die Erfahrung machen müssen, dass es mit ihrer Kraft nicht getan ist und dass sie letztlich nichts tun können. Das gilt für alle Bereiche, das gilt für die Finanzen, das gilt für die Gesundheit, das gilt für die Ehe, das gilt für den Umgang mit anderen Menschen, das gilt für Konflikte in der Gemeinde. Ganz schnell sind wir in Kraftlosigkeiten und Ohnmacht angekommen. Und da ist es gut, dass wir kraftlosen, schwachen Menschen wissen dürfen, dass wir einen Herrn haben, der eine gewaltige Kraft hat. Die gewaltige Kraft und Macht des Herrn. Unser Herr und Heiland hat mit einem Wort Himmel und Erde gemacht, das ganze Universum, alle unzähligen Galaxien, die existieren, von denen wir gar nicht wissen, welche schon alle da sind halt. Das hat Gott gemacht. Er hat 7,5 Milliarden Menschen, die er momentan auf diesem einen kleinen Planeten ernährt und am Leben erhält, ist eine unglaubliche Kraft und Macht. Die können wir überhaupt gar nicht groß genug denken. Sie ist alles übersteigernd. Er ist allmächtig. Also die Kraft und Macht dieses lebendigen Gottes ist unbeschreiblich, nicht eingrenzbar. Sie übersteigt alles, was es gibt. Das ist etwas Wunderbares. Und das Tolle ist, dass wenn wir im Glauben stehen, dass wir Anteil bekommen an dieser Kraft und dieser Macht des Herrn, weil wir eben durch den Heiligen Geist, wir kommen ja von Pfingsten, Teil am Leib des lebendigen Gottes sind und wir dann eben auch in seiner Kraft, in seiner Macht leben und gehen können. Und wenn wir diese Kraft und Macht haben und spüren, dann wird nichts Weltliches mehr wichtig. Dann spielt es keine Rolle, wenn wir alt und gebrechlich sind und wenn unsere Knochen versagen, wenn das Bankkonto leer ist, wenn die Menschen vielleicht nichts mehr von uns wissen wollen, halt, wenn der lebendige Gott bei uns ist, wenn wir Anteil an seiner Kraft und seiner Macht bekommen haben, dann füllt uns etwas ganz anderes. Das ist die Erfahrung, die der lebendige Gott dem Paulus geschenkt hat, was er ihm persönlich zugesprochen hat, gesagt, darauf alleine kommt es an. Meine Gnade, dass ich dich lieb habe, dass ich für dich da bin und egal was dir passiert in dieser Welt, wenn du meine Gnade hast, dann wirst du auch erleben, wie meine Kraft in dir Schwachem ganz, ganz mächtig wird. Und das ist die Stärke des Apostel Paulus gewesen über all das, was er irdisch konnte, so im Körperlichen, im Intellektuellen, dass er die Gnade Gottes besaß und die hat diesen schwachen Paulus immer wieder stark und mächtig gemacht. Aber das ist auch das Geheimnis unserer Stärke, unserer Macht. Für alles, was wir im Reich Gottes tun, dass es nicht auf uns ankommt, weil unsere Kraft und Macht, die ist ganz schnell zu Ende. Wenn es auf uns ankommt, dann hat das Evangelium keine Chance. Aber es ist ein anderer, der dahinter steht, Jesus Christus. Und er ist mit seiner Kraft gerade in den Schwachen mächtig. Er braucht nicht unsere Möglichkeiten, sondern er arbeitet immer wieder mit dem Schwachen. Das hat er immer wieder gezeigt in den Zeiten einfach des alten Bundes, wo er immer das Schwache, das Kleine, das Hilflose, ob Israel, den kleinen David, immer das Kleine erwählt hat, das Schwache, nicht das starke, große, sondern dieser lebendige Gott, der braucht keine Unterstützung. Der braucht nicht irgendjemand, dem noch irgendwie mithilft, sondern seine Kraft und Macht alleine reicht. Und das ist das Wunderbare, dass wir uns daran einfach genügen lassen dürfen. Wenn wir diesen lebendigen Gott haben und er uns gnädig ist, dann dürfen wir wissen, dass er mit seiner Kraft immer wieder in unserer Schwachheit mächtig ist. Und so darf ich zu Beginn dieses Abends dir und Ihnen dieses Wort zurufen, als etwas, was mit Ihnen gehen möge, nicht genau wissen, was momentan Ihre Kraft und Machtlosigkeit ist, die Sie momentan erleben, die du erlebst. Ich darf dir im Namen des lebendigen Gottes sagen, er spricht dir wie dem Apostel Paulus zu, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, danke, dass das Paulus erleben durfte, die Wahrheit dieses Wortes, wie du mächtig gewesen bist in seiner Schwachheit, wie du ihn gebraucht hast und durch ihn gewirkt hast, Herr. Und danke, dass wir das auch wissen dürfen als Wahrheit unseres Lebens, Herr, dass in aller Schwachheit du da bist, Herr, und dass, wenn du uns gnädig bist, wir immer wieder die Kraftzulagen bekommen, die wir brauchen. Lob, Preis und Ehre dir, Herr, für dieses wunderbare, verheißene Wort, das du uns am Anbeginn dieses Abends schenkst, Herr. Und schenk es uns wirklich, lass wir uns an deiner Gnade genügen lassen, Herr. Dass wir da wirklich darauf vertrauen, dass deine Kraft ausreicht und deine Möglichkeit, damit alle unsere Schwachheit einfach getragen werden kann. Dafür loben und preisen wir dich, Herr, und dafür geben wir dir die Ehre. Amen. Ich möchte mit Ihnen einen alten Reformationsknaller singen. Ein feste Burg ist unser Gott. Da geht es ja auch um unsere Macht und das nimmt genau dieses Lied auf. Mit unserer Macht ist nichts getan. Da sind wir galt bei verboren. 461, wir wollen die ersten drei Strophen singen. 461, ein feste Burg ist unser Gott, 1-3. Danke, Markus, für die Klavierbegleitung. Ja, starke und schwache im Glauben, darum geht es in 1. Korinther 8, stark und schwach im Blick auf das Essen von Götzenopferfleisch mit all den Spannungen und Spaltungen, die das in Korinthern hervorgerufen hat. Und ich werde im Vorgriff auf die Wortbetrachtung zwei Blöcke benennen. Einmal möchte ich generell etwas sagen über stark und schwach im Glauben und dann möchte ich etwas über biblische und religiöse Speisevorschriften sagen, das auch so ein bisschen mit Hinblick nicht nur auf den Text, sondern auch darauf, dass wir am Sonntag miteinander Abendmahl feiern dürfen. Ja, als erstes aber stark und schwach im Glauben. Ich habe da 5 Punkte so einfach biblisch nochmal zusammengestellt, dass man das nochmal vor Augen hat. Dieses Thema stark und schwach, dass das etwas ist, was die Bibel auch durchzieht, was immer wieder vorkommt, dass wir das nochmal so ein bisschen systematisch vor Augen haben. Ich möchte als erstes dazu sagen, stark und schwach interpersonell. Die Bibel macht einen Unterschied. Gott weiß davon und sagt uns das, dass es starke und schwache im Glauben gibt. Das ist ein Fakt, nicht nur bei dem, was wir gleich in 1. Korinther 8 lesen werden, sondern es gibt Leute, denen ist mehr anvertraut und anderen ist weniger anvertraut. Ich kenne diese Geschichte von den anvertrauten Zentnern. Es gibt die einen, die haben 5 Zentner, die anderen haben 2 Zentner, der eine hat nur 1 Zentner. Da haben Leute unterschiedliche Möglichkeiten dessen, was ihnen möglich ist, einzugeben ins Reich Gottes. Es gibt die Stärkeren, es gibt die Schwächeren. Es gibt starke Menschen im Glauben, es gibt schwache Menschen im Glauben. Und das ist nicht nur das, was die Bibel sagt, sondern auch das, was wir in der Gemeinde natürlich erleben, wenn wir die Kirchengeschichte betrachten. Da hat es immer wieder Schwache gegeben, Leute, die abgefallen sind, auch in Verfolgungszeiten. Uns hat ganz Starke gegeben, häufig nicht die körperlich Starken, häufig die eher Schwachen halt körperlich, aber die stark im Glauben und in der Treue zu Jesus gewesen sind. Als ich 50. Geburtstag hatte, hat mir der Kirchenvorstand ja ein Yachthorn geschenkt. Da haben die was eingraviert auf diesem Yachthorn. Ich habe mich sehr darüber gefreut, über das Yachthorn. Noch mehr über den Vers, auch wenn der so ein bisschen mahnend an den Pastor gewesen ist. Und zwar war das Römer 15, der Vers 1. Wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Gutes Wort für einen Pastor. Also ich behaupte jetzt nicht, dass ich stark bin. Ich sage jetzt nur, der Kirchenvorstand hat das drauf gravieren lassen. Aber das, was ganz wichtig ist, dass man immer wieder sagt, jawohl, unsere Aufgabe ist, wenn wir Gewisses haben, für den anderen zu investieren, für den Schwachen. Das heißt, wenn das so ist im Reich Gottes, dass es Leute gibt, die stärker sind von ihrem Glauben, von ihrem Vertrauen, von den Gaben, die Gott ihnen gegeben hat, dann geht es nicht darum, die zum Eigennutz und für den eigenen Hochmut einzusetzen, sondern zum Gefallen für den Nächsten, zum Guten und zur Erbauung für ihn. Das ist etwas ganz Wichtiges, ein ganz, ganz wichtiges Wort, einfach, was einfach auch wichtig ist für das, was, wenn wir gleich 1. Korinther 8 betrachten, einfach zu sagen, das ist etwas Wichtiges zu sagen, ja, es gibt diese Unterschiedlichkeit, aber wir haben die Aufgaben, das nicht für uns, sondern für den anderen einzusetzen. Also es gibt, das ist das Erste, zwischen den Menschen, zwischen den Christen, unterschiedliche Stärke und Schwäche im Glauben, in den Gaben, die gegeben sind. Aber nicht nur zwischen den Menschen interpersonell, sondern auch intrapersonal. Das heißt, auch im Menschen gibt es Starkes und Schwaches. Auch das ist ganz interessant, dass die Bibel das sagt. Und gerade von den Topstars des Glaubens, ganz stark, ganz schwach. Also das ist ganz interessant, das ist schon wirklich so ein Thema, das sich durchzieht. David, ganz starker Psalmdichter, ganz stark am Wort, treu beim Herrn und ganz schwach in der Ethik, wenn er da mit all seinem Ehebruch, mit all seinen verworrenen Dingen, die er getan hat, halt. Ganz stark, ganz schwach. Petrus, ganz stark. In Gethsemane zieht er das Schwert, er haut da auf den Hohepriester, den Knecht des Hohepriesters ein, halt. Da will er sterben, ganz starke Geschichte halt. Und dann, eine Szene später, da verflucht er sich selber, wenn er diesen Jesus kennen sollte. Ganz schwacher Kandidat. Ganz stark beim Zeugnis, als Jesus fragt, wer sagt ihr denn, dass ich sage? Ja, du bist der Christus. Und er sagt, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen will. Und nächste Szene, als Jesus vom Leiden spricht, also das mal ja nicht. Und dann sagt Jesus, weiche von mir, Satan. Also ganz stark, ganz schwach. Elia, das ist auch sowas ganz stark, der radiert die Baalspriester aus. Was für ein Prophet halt. Durch die Wirken Gottes halt eine Treue. Er ist einer der ganz wenigen Letzten, der da ist. Und dann in der nächsten Szene trachtet die Isabel am Leben. Er muss in die Wüste, kommt nicht weiter, heult sich da ein unterm Strauch. Da muss Gott Raben schicken, die ihn füttern, wie so ein kleines Kind halt, ganz schwach. Ganz stark, ganz schwach. Übrigens, das mit Elia wird genauso benannt halt, nicht? Also Jakobus 5. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihr Frucht. Genau wieder diese Dualität. Ganz stark, ganz schwach auch hier zu sagen. Ganz schwacher Kandidat und trotzdem hat er Stärke gehabt, als er dem Herrn vertraut und da war so ein großes Wunder möglich. Also auch in einem Menschen, gerade bei den Großen des Glaubens, ganz stark, ganz schwach. Ganz stark, ganz schwach, auch ekklesiologisch. Ekklesiologisch meint die Gemeinde, die Kirche betreffend halt. Auch das ist etwas, die Kirche als Ganzes besteht aus stärken Teilen, aus schwachen Teilen. Ich habe das eben im ersten Punkt gesagt, auch interpersonell, aber daraus besteht einfach auch Gemeinde und Gemeinde als Ganzes auch. Und das müssen wir immer wieder wissen halt. Wir haben Stärken als Gemeinde, wir haben Schwächen halt. Es gibt das, wo wir wirklich stark sind, wo wir schwach sind, aber auch das ist wichtig, auch dass wir das Schwache immer hochhalten, dass wir das nicht verachten halt. Sowohl die einzelnen Glieder, aber auch in dem, was wir als Gemeinde als Ganzes tun. 1. Korinther 12 heißt es, das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht, auch das Haupt nicht zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Und jetzt kommt es, vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die Schwächsten zu sein scheinen, die Nötigsten, die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und das ist ja so eine Frage, wenn so eine Kirchengemeinde um die Ecke kommt und sagt, worauf sind wir denn besonders stolz, wo sind wir denn gut aufgestellt? Und dann kann man ja Dinge erzählen und sagen, oh, und die haben bei uns so ganz starken PS erhalten. Nicht aber an dem Bereich, da sind wir vielleicht ganz schwach, da läuft nicht ganz so viel. Aber das ist vielleicht gerade das einfach, wo wir sagen, im Reich Gottes, wo andere Gesetze gelten, was das wirklich Gute, was das Wunderbare ist. Ganz wichtig, nie vergessen, das, was im Reich Gottes ist, nicht nur für die Menschen, die dann Glieder am Leib des Herrn sind, sondern eben auch in dem, was wir tun als Gemeinde. Das, was vermeintlich schwach und so klein und so minderwertig ist, achten wir mit besonderer Ehre. Die uns am schwächsten zu sein scheinen, sind die nötigsten halt nicht. Das ist so das Gesetz im Reich Gottes, dass der Herr das als ganz nötig ersieht, was wir vor Augen als ganz schwach und unbedeutend sehen. Das ist einfach auch stark und schwach in der Ekklesiologie ganz, ganz wichtig. Stark und schwach doxologisch. Doxologie meint das Lob Gottes halt. Zu sagen, was Paulus tut, 2. Korinther 12, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlung, in Nöten, in Verfolgung und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Das sind ja so Widersprüche, das sind ja Gegensatzpaare zu sagen. Ja, wie also sich zu rühmen der Schwäche, zu sagen, da bin ich wirklich gut, aber das ist genau dieses geistliche Geheimnis zu sagen. Dann kann der lebendige Gott in mir wirken, wenn seine Gnade in mir ist, wenn nicht mehr ich, sondern eher sein Geist. Und dann kann ich, wenn ich schwach bin, eben auch ganz besonders stark sein. Das scheint weltlich ein Widerspruch zu sein, aber wenn wir wissen, dass in der Schwäche Gott in besonderer Weise durch uns und in uns und bei uns wirkt, dann ist das etwas ganz, ganz Wichtiges. Da, wo wir den ganz dicken Max machen, wo wir selber können halt, nicht? Und jetzt, lieber Gott, kannst du mal zur Seite treten und jetzt zeige ich dir mal, wie ich das auch kann in meiner Gemeinde mit all den Dingen, die ich auf dem Plan habe und ich kann halt nicht. Und ob das die Predigt oder ob das das Missionsfest oder ist halt so. Dann wird es schwierig. Da können wir nach außen Dinge bringen, halt, die glänzend sind halt, nicht? Man kann Kirche, Gemeinde, kann man so glänzend dastehen lassen, aber es ist nichts da, was der lebendige Gott segnet halt. Und es kann ganz klein und schwach und ehrlich sein, da ist dann die wirkliche Stärke halt zu sagen. Und das ist vor Gott das, was gerühmt wird. Das ist das Entscheidende halt, nicht? Das Schwache, das Ehrliche, wo seine Kraft letztlich wirkt. Und ein fünftes und letztes, stark und schwach prädestinatorisch, also von der Vorherbestimmung. Römer 12, Vers 3, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als es sich gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Auch hier wieder diese unterschiedliche Stärke des Glaubens. Auch das noch einmal zu sagen, bin ich stark, bin ich schwach? Ja, Gott hat es vorherbestimmt. Er war derjenige, der die Gaben, der die Zentner gegeben hat. Aber wenn ich denn dann 5 Zentner habe, dann sollen wir nicht da irgendwas von uns selber erhalten, sondern zu sagen, es ist nur Gnade, die mir letztlich gegeben ist. Auch das ist ganz wichtig. Nicht, dass wir denken, die Dinge, die uns stark machen und die uns vielleicht etwas sein lassen in Gemeinde, in dieser Welt, das wäre etwas von uns, sondern es sind vorbereitete Werke, die Gott geschenkt hat, halt zu sagen, er hat es gegeben, damit wir sie auch einsetzen für sein Reich, für die Schwachen. Das so 5 Punkte zum Thema stark und schwach, so ein bisschen hinführend für das, was gleich kommt, wo eben damit dann eben in Korinth sich auch auseinandergesetzt werden muss, dass es dort eben Starke im Glauben gibt, die Dinge können, die sie tragen können, wo ihr Glauben das aushält, und Schwache im Glauben, die gewisse Dinge nicht können. Ein zweites, hinführend zum Text, den wir gleich lesen werden, 1. Korinther 8. Ich möchte einiges sagen zu biblischen und religiösen Speisevorschriften. Ich möchte erstmal was zur Bibelnummer sagen, möchte uns 2 Texte vorlesen, ein bisschen länger. Übrigens an der Stelle, wenn Sie über Internet zuhören, Sie können sich gerne auch die Skripte zuschicken lassen. Das macht unsere Sekretärin gerne, die braucht nur Ihre Kontaktdaten, die können Sie einfach uns zukommen lassen. Dann kriegen Sie immer einen Tag vorher auch unsere Handouts. Und ich möchte jetzt 2 Texte vorlesen, die sind etwas länger, aber machen das nochmal wichtig, auch vor dem Hintergrund, weil dieses Thema Essen und Trinken von gewissen Dingen, das spielt in der Bibel eine große, große, große Rolle. Und es hat gerade im Alten Bund viele Speisevorschriften gegeben und viele Verse des Alten Testamentes beschäftigen sich eben damit, was man wann wie zu essen hat. aber das findet eben eine Auflösung im neuen Bund. Und ich komme gleich dazu, wie wichtig das auch ist, gerade vor dem Hintergrund, was wir als einzigste Speisevorschrift noch haben im neuen Bund. Aber ich möchte erstmal auf das Alte eingehen, was eben im alten Bund gewesen ist. Ich möchte einige Verse lesen aus 3. Mose 11. Das sind Speisevorschriften, die der Herr dem Volk Israel gegeben hat. Da heißt es, und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach zu ihnen, redet mit den Israeliten und sprecht, dies sind die Tiere, die ihr essen dürft unter allen Tieren auf dem Lande. Alles, was gespaltene Klauen hat, ganz durchgespalten und wiederkäut unter den Tieren, das dürft ihr essen. Nur diese dürft ihr nicht essen von dem, was wiederkäut und gespaltene Klauen hat. Das Kamel, denn es ist zwar ein Wiederkäuer, hat aber keine durchgespaltenen Klauen. Darum soll es euch unrein sein. Den Klippdachs, denn er ist zwar ein Wiederkäuer, hat aber keine durchgespaltenen Klauen. Darum soll er euch unrein sein. Den Hasen, denn er ist auch ein Wiederkäuer, hat aber auch keine durchgespaltenen Klauen. Darum soll er euch unrein sein. Das Schwein, denn es hat wohl durchgespaltene Klauen, ist aber ein Wiederkäuer. Darum soll es euch unrein sein. Vom Fleisch dieser Tiere dürft ihr weder essen, noch ihr Aas anrühren, denn sie sind euch unrein. Dies dürft ihr essen von dem, was im Wasser lebt. Alles, was Flossen und Schuppen hat im Wasser, im Meer und in den Bächen, dürft ihr essen. Alles aber, was nicht Flossen und Schuppen hat im Meer und in den Bächen, von allem, was sich regt im Wasser und allem, was lebt im Wasser, soll euch ein Gräuel sein. Von ihrem Fleisch dürft ihr nicht essen und ihr Aas sollt ihr verabscheuen, denn sie sind ein Gräuel für euch. Denn alles, was nicht Flossen und Schuppen hat im Wasser, sollt ihr verabscheuen. Und diese sollt ihr verabscheuen unter den Vögeln, dass ihr sie nicht esst, denn ein Gräuel sind die, den Adler, den Habicht, den Fischaar, den Geier, die Weihe mit ihrer Art und alle Raben mit ihrer Art, den Strauß, die Nachteule, den Kuckuck, den Sperber mit ihrer Art, mit seiner Art, das Käuzchen, den Schwan, den Uhu, die Fledermaus, die Rohrdommel, den Storch, den Reiher, den Häher mit seiner Art, den Wiederhopf und die Schwalbe. So Speisevorschriften im Alpenbund. Daran haben die Juden sich intensiv gehalten, halten sich bis zum heutigen Tag daran. Aber für uns gilt das nicht mehr. Das ist aufgehoben. Wichtiges Kapitel im Neuen Testament, Apostelgeschichte 10. Am nächsten Tag, als diese auf dem Weg waren und die in die Nähe der Stadt kamen, stieg Petrus auf das Dach zu beten um die 6. Stunde. Also die auf dem Weg sind, sind die von Hauptmann Cornelius, die ihn bitten wollen, eben in das heidnische Haus zu gehen, was eigentlich auch verboten war. Und als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihm aber etwas zubereiteten, geriet er in Verzückung und sah den Himmel aufgetan und etwas wie ein großes leinenes Tuch herabkommen an 4 Zipfeln, niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, oh nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Verbotenes und Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm, was Gott reingemacht hat, das nenne du nicht verboten. Und es geschah das dritte Mal und alsbald wurde das Tuch wieder hinaufgehoben gen Himmel. Das heißt also, hier wird klar erklärt im Neuen Testament, dass diese Speisevorschriften des Alten Bundes aufgehoben sind. Also das, was dort geregelt ist, was im Judentum bis zum heutigen Tag eine große Rolle spielt, spielt für den Christen im Neuen Bund keine Rolle mehr. Er ist da befreit von diesen Dingen, dass er dort für sein Glaubensleben auf irgendwelche Dinge Acht geben muss. Das ist auch wichtig für das, was wir gleich lesen, weil 1. Korinther 8 geht es genau darum, wie müssen wir denn beim Essen umgehen, was müssen wir denn beachten, wenn wir irgendetwas essen. Denn das ist etwas gewesen, was in der Antike, und jetzt kommen wir zum Allgemeinreligiösen, eine große Rolle gespielt hat. Nicht nur in Griechenland, fast in der gesamten Antike ist es so gewesen, dass bei jedem Tier, was geschlachtet wurde, gleichzeitig auch meistens, nicht zu 100%, aber meistens, auch eine religiöse, okkulte Handlung vollzogen worden ist. Das haben Menschen schon immer verstanden, dass wenn man Leben vernichtet, und das passiert ja, wenn ich ein Tier töte, um es zu essen halt, das Leben zu Ende geht, und das etwas ganz Besonderes ist, dieser Tötungsakt. Und man hat diesen Tötungsakt eben ganz häufig dann den Göttern geweiht. Also das heißt, auch eine ganz profane Schlachtung ist häufig passiert, eben, dass man es einem Gott geweiht hat oder dass man zumindest einen Teil des Tieres, wenn man ein Tier geschlachtet hat, hingegangen hat und hat es dem Gott zum Opfer gebracht, halt, sodass man eben Gaben dargebracht hat von dem, was man eben getötet hat. Es ist aber auch üblich gewesen, dass man das über so einen Umweg hat machen lassen, dass man gesagt hat, okay, wir bringen ein Tier zur Opferung, aber wir kriegen es quasi zurück. Also dass man, das ist bei den Tempeln so gewesen, das war nicht nur im jüdischen Volk so, dass da Zehntausende, Hunderttausende Tiere geschlachtet wurden. Ich habe da schon mal von berichtet, also zu Zeiten Jesu am Passafest müssen wir davon ausgehen, dass etwa 250.000 Lämmer im Tempel geschlachtet worden sind. Das sind Unmengen an Blut, die vergossen worden sind, natürlich Unmengen auch an Fleisch, was da aufgelaufen ist. Und das ist so ein Betrieb geworden, dass dieses Fleisch natürlich jetzt nicht an die Armen weitergegeben worden ist, sondern das hat man verkauft. Das ist ein Geschäft geworden, dass er das, wenn Jesus in den Tempel kommt, dann stürzt da die Wucherer und die Händler und all diese Dinge um. Aber so ist es erst recht natürlich auch im okkulten Tempelbetrieb gewesen. In Korinth gab es den Aphrodite-Tempel, Aphrodite, die Göttin der Liebe halt, und dort ist sehr viel geopfert worden. Und dieses Opferfleisch, was dort angefallen ist, ist dann auf dem Markt verkauft worden oder direkt am Tempel verkauft worden. Das heißt, wir müssen uns das so vorstellen, wenn Leute von weit her kamen und Göttin der Liebe, kann man sich vorstellen, dass da mehr Leute hingelaufen sind unter Umständen als, weiß der Kuckuck, zu dem Gott irgendwie der Weisheit und der Vernunft halt nicht. Bei der Liebe, das hat ja schon immer gezählt, nicht? Und wenn man da ein Opfer bringt, weil man sich irgendetwas erhofft hat, können wir uns vorstellen, da ist aus ganz Griechenland Viehzeug gebracht worden, um es dort zu opfern, dieser Göttin. Und das war also in Korinth so, dass da haufenweise Fleisch war. Nicht, weil da ein Schlachthof war, kein primärer Schlachthof, aber ein Tempel, der im Prinzip ein sekundärer Schlachthof gewesen ist. Das hat mit den gesamten Vorstellungen damals zu tun. Das hatte zur Folge, dass es dort nicht nur in und um den Tempel rituale Festmale gab, also dass die richtig geschlemmt haben, gefressen haben, anders kann man das nicht benennen, Aphrodite, Tempelprostitution und so etwas hat es dort auch gegeben, deshalb die Warnung in 1. Korinther 7, nicht zu diesen Vereinigungen zu gehen, dass man nicht mit der Hure eins wird, das war da in einer ganz anderen Weise gegeben, aber eben auch das Fleisch, das dann am Markt verkauft wurde, vermutlich zu günstigeren Bedingungen als irgendwo anders in Griechenland, weil einfach ganz, ganz viel Angebot da gewesen ist und die hatten natürlich auch nicht die Möglichkeiten der Kühlung, wie wir das heute haben, gerade im warmen Griechenland. Also da war eine Menge Fleisch da und da bedienten sich auch Teile aus der Gemeinde, dass sie gesagt haben, wir haben das gekauft und es kommt aus diesem kultischen Betrieb. Es kann sogar so gewesen sein, dass es kaum jemand anderen gegeben hat, der etwas verkaufen konnte dort, weil vermutlich natürlich die mit ihren Massen an Fleisch dort in diesem Tempel eben viel billiger anbieten konnten als irgendein anderer Händler. Das heißt also, die Leute, die Fleisch gegessen haben, haben zum größten Teil Fleisch gegessen eben aus dem Hintergrund dieses Opferungsrituals, dass man eben einem Gott ein Opfer gebracht hat. Und das ist etwas, was eben Kennzeichen für Religion ist. Ich bringe dem Gott ein Opfer. Ich tue etwas. Ich gehe nicht selber hin und töte mich, sondern ich lasse stellvertretend ein Tier für mich sterben, für meine Schuld, für meinen Wunsch, für die Dinge, die da sind. Das heißt, ich tue. Das ist die tiefste Form von Religiosität, die Opferung. Übrigens auch immer stattgefunden im Tempel, im Ort der Gegenwart des Gottes oder der Götze. Zu sagen, das ist, Tempel hat zwei Funktionen. Erstens die Gegenwart dieses Gottes halt oder der Götze und das andere ist die Opferung für diesen Gott und diese Götze. Das war im Tempel der Juden so, das ist auch in den heidnischen Tempeln so gewesen. Und das ist Kennzeichen von Religion, ganz tief. Der Mensch tut etwas, bringt ein Opfer für den lebendigen Gott und vergießt dessen Blut. Im wahren Glauben, der ja keine Religion ist, nämlich das Christentum, ist es so, da macht der Mensch nichts mehr. Religion heißt, der Mensch versucht einen Weg zu Gott zu kommen, was ja unmöglich ist. Wir Menschen können nicht zum lebendigen Gott kommen, aber er kann zu uns kommen. Er wird Mensch und bringt sich selber als Opfer dar. Er macht sich für uns zum Opfer. Lässt sich für uns schlachten. Siehe, das Lamm Gottes, so sagt, so heißt es über Jesus. Und er macht dadurch den Weg zum Vater auf. Und das ist eben auch vom Begriff der Opferung her so, wo man sieht, dass das Christentum keine Religion ist. In allen Religionen werden Opfer gebracht. Im Christentum, in der Bibel, opfert sich der lebendige Gott für die Menschen. Und weil das so ist, braucht es auch keine Speisevorschriften mehr vor dem lebendigen Gott. Mit einer Speisevorschrift muss ich irgendetwas tun, um rein zu bleiben vor dem lebendigen Gott. Da muss ich versuchen, diese Dinge zu essen oder jene zu meiden. Da muss ich da fasten. Das gibt es im christlichen Glauben nicht mehr. Wir sind aller Speisevorschriften entnommen. Auf dem ersten ökumenischen Konzil, ein ganz wichtiges Konzil von Nicäa 325, von allen, von den orthodoxen Katholiken, von den Protestanten anerkannt als schriftgemäße Bezeugung des Evangeliums, da halten sich alle dran, ist ganz klar gesagt worden, dass wir von allen Speisevorschriften befreit sind. Apostelgeschichte 10, nichts gilt mehr für uns. Diese Frage beim Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15 halt, mit dem Enthalten von dem Blut, Das meint nicht, dass man jetzt nicht irgendwie ein Tröpfchen Blut in der Blutwurst oder sonst wie nicht essen könnte, sondern Fran, da geht es genau um diesen kultischen Begriff des Blutes, vor dem wir uns zu enthalten haben. Das ist das ganz Wichtige halt. Aber es gibt für uns keine Speisevorschriften mehr. Es gibt auch keine Fastenpraxis mehr, die wir nachfolgen müssten. Man kann fasten, das ist gar kein Problem. Da haben wir auch schon drüber gesprochen halt. Wenn man das als Gebetsunterstützung haben möchte, überhaupt gar kein Problem. Aber wir müssen das nicht mehr machen, weil wir irgendetwas vor Gott tun müssen oder weil wir irgendwelche Regularien einhalten müssen, so wie das früher im Katholizismus war halt. Im Freitags durfte kein Fleisch gegessen werden halt und dann in der Fastenzeit, das sagen wir bis heute, kommt ja mittlerweile die evangelische Kirche auch hin. Wir haben früher viel Wert drauf gelegt, dass wir immer gesagt haben, die Passionszeit, nicht die Fastenzeit. Das war ja auch ein Unterschied zwischen katholisch und evangelisch. Heute quasseln dann die ganzen evangelisch Verantwortlichen auch von einer Fastenzeit. Die gibt es für uns nicht, eine Fastenzeit, weil wir aller Speisevorschriften enthoben sind. Das ist ganz wichtig. Eine Speisevorschrift hat immer mit Religion zu tun. Und die gibt es für unseren Glauben nicht mehr. Wir haben keine Speisevorschriften. Ich wiederhole auch immer wieder gerne, unser Urdatum als Reformierte liegt nicht beim Thesenanschlag bei Luther, das ist ein wichtiges historisches Ereignis. Unser Urdatum liegt 1522 im Wurstessen, in der Fastenzeit, wo die Reformierten dort eben in Zürich hingegangen sind und bewusst gesagt haben, das ist Quatsch, das brauchen wir nicht mehr, wir setzen Zeichen und bewusst als gegen die Regeln der katholischen Kirche auferlegt, essen wir schön Fleischwurst. Übrigens auch für mich, der ich gerne Wurst esse, sehr sympathisch halt, also sagen halt, also mal rein menschlich gesprochen, aber es ist geistig das Entscheidende, wir haben keine Speisevorschriften mehr, weil, und jetzt kommen wir zum Entscheidenden, weil die entscheidende Speisevorschrift, die Jesus Christus gegeben hat und die einzigste, die noch besteht, die gilt in Bezug auf das Abendmahl. Wir müssen essen vom Leib Christi und trinken vom Blut Christi. Das ist das Entscheidende. Das ist der Punkt, das ist das Einzigste, was wir noch haben müssen, wenn wir am Sonntagabendmahl feiern und ich entsprechend nochmal 1. Korinther 11 vorlese, dann ist das das Entscheidende zu sagen, das ist das, was wir machen müssen. Das ist wichtig. Das Einzigste, Abendmahl zu feiern, mit der Bekenntnis unserer Schuld nochmal tief in uns hineingehen, über das Kreuz Jesu nachdenken, über das, was er für uns auf Golgatha getan hat, uns da stärken lassen. Das ist die geistliche Speise, die wir aber uns nicht selbst geben, sondern da werden wir gespeist vom Herrn. Nicht wir essen oder unterhalten uns irgendwelcher Speisen, sondern der Herr speist uns im Abendmahl. Das ist das Zentrale unseres Glaubens. Wir haben nichts mehr mit irgendwelchen Vorschriften zu tun, wie viel Eis, wie viel Wurst oder sonst irgendwas wir zu essen dürfen, zu welchen Zeiten oder sonst irgendetwas, sondern davon sind wir befreit. Nochmal, Fasten dürfen wir tun, weil das hilfreich sein kann fürs Gebet, als eine Gebetskonzentration. Aber das hilft nur zur Unterstützung des Gebetes. So wie ich sage, ich drehe die Musik vom Radio ab, weil ich das fürs Gebet hinderlich finde. Ich kann mich dann besser konzentrieren. So ist es auch hinderlich, wenn man sagt, okay, ich will jetzt mal den ganzen Tag beten, zu sagen halt, aber ich muss mich noch ums Essen kümmern, dann macht Fasten einen Sinn. Aber nicht mehr, weil man irgendetwas vor Gott damit erreichen will oder weil Gott das in irgendeiner Form geboten hätte. Das ist etwas ganz, ganz wichtig, dass es das für uns nicht mehr gibt. Und wir können auch durch diese Dinge, durch unseren Mund hineingehen, können wir nicht unrein werden. Da gilt das Wort aus Matthäus 15, Vers 11. Jesus Christus sagt, was zum Mund hineingeht, macht den Menschen nicht unrein, sondern was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen unrein. Und das ist etwas unglaublich Entlastendes auch, dass wir nicht mehr wie die Juden, müssen wir zu einem gläubigen Juden gehen. Der hat dann ganz unterschiedliches Geschirr, nicht? Der hat auch zwei Geschirrspülmaschinen halt zu sagen, dass ja nicht das Koschere mit den Dingen halt in Kontakt kommt, das Milch und Unmilch und alles. Also Wahnsinn, was da betrieben wird halt. Da kann man sich komplett rein verlieren. Nur wie man, wie gesagt, sein Leben danach gestaltet halt, dass man die richtigen Speisen nicht miteinander vermengt halt, dass das milchhaltig ist, dass das Koscher ist mit all diesen Dingen halt, sind wir Gott sei Dank von befreit. Das tut keinen Unterschied halt nicht, wenn wir hingehen und haben da das Milch, die Milch und machen in der Milch jetzt Kalbfleisch drin. Das ist für einen Juden Unding, würde nie funktionieren zu sagen halt, das darf nicht sein. Wir können das essen, das ist überhaupt gar kein Problem halt zu sagen, weil wir davon befreit sind. Das sagt von unserer Beziehung zum lebendigen Gott nichts aus. Aber wenn Menschen das tun, dann finden sie sich sehr schnell in diesen Riten wieder, sehr schnell in diesen Speisevorschriften und glauben dadurch von Gott irgendwas zu sein. Aber das, was wirklich vor Gott zählt, ist das, was in meinem Herzen ist. Ob da wirklich die Liebe drin ist, halt, die ich zu ihm empfinde, nicht das, was ich mit äußeren Gesetzen vermeintlich durch Essen und Trinken tue. Das ist ganz wichtig. Wir sind davon befreit. Das als Vorrede zu eben dem Text, den wir jetzt lesen wollen. 1. Korinther 8. 1. Korinther 8, 1 bis 13. Was aber das Götzenopfer angeht, so wissen wir, dass wir alle die Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen vom Götzenopferfleisch angeht, so wissen wir, dass es keine Götzen gibt in der Welt und keinen Gott als den einen. Und obwohl es solche gibt, die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm, und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Aber nicht jeder hat die Erkenntnis. Denn einige, weil sie bisher an die Götzen gewöhnt waren, essen es als Götzenopfer. Dadurch wird ihr Gewissen, weil es schwach ist, befleckt. Aber Speise wird uns nicht vor Gottes Gericht bringen. Essen wir nicht, so werden wir darum nicht weniger gelten. Essen wir, so werden wir darum nicht besser sein. Seht aber zu, dass diese eure Freiheit für die Schwachen nicht zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird dann nicht sein Gewissen, da er noch schwach ist, verleitet, das Götzenopfer zu essen? Und so wird durch deine Erkenntnis der Schwache zugrunde gehen, der Bruder, für den doch Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so sündigt an den Brüdern und verletzt ihr schwaches Gewissen, so sündigt ihr an Christus. Darum, wenn Speise meinen Bruder zu Fall bringt, will ich nie mehr Fleisch essen, damit ich meinen Bruder nicht zu Fall bringe. Das ist ein ganz starkes, tolles Kapitel, wo ganz, ganz vieles gesagt wird, ganz starke Christologie, ganz starke Ekklesiologie, die wir hier drin finden. Ich möchte einige Zentralbegriffe aufgreifen und davon her noch einmal versuchen, uns diesem Text anzunähern und den besser zu verstehen. Also man kann ja auch Vers für Vers auslegen, das kann man auch tun. Ich habe mich heute mal einfach darauf eingelassen, nochmal Zentralbegriffe aufzuführen und deutlich zu machen, warum die so wichtig sind. Und der erste Zentralbegriff, den ich mitgebracht habe, den ich rausgegriffen habe, ist die Liebe. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe baut auf. Danach sagt Paulus nichts mehr direkt zur Liebe in den weiteren Versen, die kommen. Aber das steht wie so ein Vorzeichen vor der Klammer. Die Liebe baut auf. Bei allem, was kommt, sie sollen alles in und aus Liebe geschehen lassen. Das ist das, was hier letztlich als Vorzeichen vor der Klammer steht. Es hat Probleme gegeben, ich habe das eben schon umrissen, um Korinth, eben dadurch, dass es dort Leute gegeben haben, die an diesem Tempel Götzenopferfleisch nicht nur gegessen haben am Markt, sondern auch an diesen Götzenopferfeiern in irgendeiner Form teilgenommen haben. Die waren stark genug im Glauben zu wissen halt, mir tut es nichts, ich kann das und haben da kein Problem mit gehabt. Das nennt Paulus die Starken. Aber da haben in der Gemeinde Menschen Anstoß genommen, die Schwachen im Glauben, die damit ein Problem gehabt haben, weil da ihre Brüder auf einmal sich in irgendwelchen synkretistischen Veranstaltungen gefunden haben, beziehungsweise Veranstaltungen, die eben geneigt waren, eben der Göttin Aphrodite die Ehre zu geben halt. Und das ist wichtig, dass man jetzt über vieles nachdenken kann und über vieles philosophieren kann und entscheiden kann, was ist denn jetzt wichtig, wie ist richtig, wo muss ich da dogmatisch eine Grenze stehen, was kann man noch tun. Aber wichtig ist zu sagen, alles in Liebe geschehen zu lassen. Die Liebe baut auf, dass die Liebe wichtig ist, eben für die Gemeinde in Korinth und damit natürlich auch für alle Gemeinde. Im 1. Korinther 13 werden wir ja nochmal gesondert darauf zurückgehen, auf die Bedeutung der Liebe. Ganz wichtig, dass das entscheidend ist, auch für diesen Konflikt, alles in Liebe geschehen zu lassen. Ich erinnere noch einmal an die Predigt, die ich am Sonntag gehalten habe. Da ging es ja um die Früchte des Geistes. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wir haben das dreigeteilt gehabt. Das war ja der zweite Punkt der Predigt, dass wir gesagt haben, die ersten drei, Liebe, Freude, Friede, meint das die Beziehung zum lebendigen Gott. Die zweiten, Geduld, Freundlichkeit, Güte, die Beziehung zu Mitmenschen und Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, das Verhältnis zu mir selber. Aber man kann es eben auch so sehen, dass man alles von der Liebe her versteht. Dass man die Liebe, die erste dieser neun Tugenden, als zentral sieht und alle anderen Tugenden, das habe ich dann auch gesagt, davon abgeleitet sieht. Die Freude als die jubelnde Liebe, die Friede als die heilende Liebe, die Geduld als die belastbare Liebe, die Freundlichkeit als die erbarmende Liebe, die Güte als die schenkende Liebe, die Treue als die verlässliche Liebe, die Sanftmut als die demütige Liebe und die Selbstbeherrschung als die verzichtende Liebe. Das heißt, durch alle Bereiche des Lebens eines Christens, ob gegenüber Gott oder aber auch dem Mitmenschen oder einem selbst gegenüber, ist es letztlich die Liebe, das Beherrschende. Und daran erinnert Paulus eben auch hier, wenn er das eben ganz vorne hinsetzt und sagt im Heiligen Geist, bevor er jetzt irgendwas klärend sagt, wie hat man denn umzugehen, zu sagen, denkt dran, dass die Liebe aufbaut. Und Augustin, der große Kirchenvater, der hat einmal einen guten ethischen Ratschlag gegeben und hat gesagt, liebe und tue dann, was du willst. Liebe und tue dann, was du willst. Und dann ist es nie verkehrt, wenn ich jemanden anderen in Liebe, aus wirklich reiner Liebe etwas gebe, tue, mache, dann ist das in Ordnung. Selbst wenn ich ihn kritisiere. Und wenn das mein Gegenüber spürt, das geschieht aus reiner Liebe zu mir, dann kann ich das annehmen. Auch wenn Menschen mir kritisch gegenübergehen und sagen mir etwas, was mir vielleicht nicht gefällt, was mich in meiner Tätigkeit in Frage stellt, wenn ich aber merke, das sind Menschen, die mich richtig lieb haben und die tun das aus reiner Liebe, dann ist das alles in Ordnung, dann ist das gut. Und das ist auch etwas, was für uns als Maßstab gelten kann, wenn wir auf einen Menschen zugehen, auch wenn wir eben kritisch was sagen, wenn wir vielleicht auch in einen Konflikt hineingehen. Die Frage ist, ist es die Liebe, die mich treibt und trägt? Oder aber sind es andere Beweggründe? Wo wir sagen, hier müssen wir eine Rechnung begleichen oder. Wir kennen all diese Dinge. Das ist das Entscheidende halt, die Liebe baut auf. Wenn wir Dinge aus und in Liebe tun, dann dürfen wir wissen, dass Dinge zur Auferbauung letztlich geschehen. Auch wenn sie mal kritisch sind, Liebe heißt nicht irgendwie nur, das ist ja wie mit so einer Mutter, die mit dem Kind umgeht, halt, die dem Dreijährigen auf die Hände haut, damit er nicht an den Ofen geht. Dann ist das zwar auch als schmerzhaft, aber es geschieht natürlich aus Liebe. Wir wissen all diese Dinge halt. Und so wie das für das kleine Kind gilt, so muss das auch für unser Handeln in der Gemeinde sein. Dass uns das regiert und trägt in allen Bereichen, dass wir wirklich diese schenkende, erbarmende, verlässliche Liebe haben. Und wenn das uns abspürbar ist, halt zu sagen, dann ist ganz viel an Gottes Reich in und bei uns verwirklicht halt. Und das ist ganz wichtig. Das ist, auch wenn dieser Begriff nur einmal vorkommt, in diesem Text doch der Zentralbegriff, der wie eine Klammer davor kommt, zu sagen, lasst es alles in Liebe geschehen. Und gerade bei so einem Konflikt, und ich kann mir das gut vorstellen, wenn sowas in der Gemeinde virulent wird, jetzt wird diskutiert, das sagen die einen, ja, aber bei diesem Festmahl, da können wir uns mal richtig die Bäuche vollschlagen, es gibt immer so lecker Fleisch halt und wir wollen das und die reden dann so und die anderen sagen so und auf einmal tauchen dann so zwei Gemeinden auf und die gehen aufeinander los, halt zu sagen halt, ganz schnell sind Konflikte. Dann ist die Frage, was treibt mich denn hier, so der Zucht meines Magens oder was ist denn jetzt Beweggrund oder ist es die Liebe? Nochmal, liebe und tue dann, was du willst. Das ist etwas ganz Wichtiges halt zu sagen, an das uns die Bibel immer wieder erinnert. Ich habe hier dieses Wort von dem Apostel Paulus nochmal mitgebracht, eben aus 1. Korinther 13 halt. Da heißt es, wenn ich mit Menschen und Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse, der hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Kolosser 3 sagt Paulus, über alles aber zielt an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. 1. Johannes 4, Vers 10, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung unserer Sünden. Und dann im Vers 16, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also das ist ganz wichtig, alles in und durch die Liebe geschehen zu lassen. Das ist der erste Zentralbegriff. Vor allem anderen, was man dann noch sagen kann zu diesem Text, in und aus Liebe alles geschehen lassen. Der zweite Zentralbegriff, der dem entgegengestellt wird, ist der Begriff der Erkenntnis. Dieses Wort kommt nun, ich glaube, 5-mal oder 6-mal vor und wenn man jetzt die Verben noch dazu kommt, 8- oder 9-mal sogar, erkennen. Wir alle, die wir Erkenntnis haben, die Erkenntnis bläht auf, die Erkenntnis, der du die Erkenntnis hast. Also das ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Wort, das gebraucht wird hier in dem Zusammenhang. Erkenntnis ist eben nicht nur das, was wir sagen, ja, wir können intellektuell was verstehen und durchblicken, sondern Erkenntnis ist für den Griechen der damaligen Zeit viel, 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 viel mehr gewesen. Das griechische Wort für Erkenntnis lautet Gnosis. Und das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Die Gnosis war so in den ersten 2, 3 christlichen, nachchristlichen Jahrhunderten die große Irrlehre, die gegen das Christentum gestanden hat. Die Gnosis ist so eine, ja, Bewegung gewesen, also eine synkretistische Bewegung, die so alles verschmolzen hat, aus allen Religionen so ein bisschen genommen hat, die sich auch im Christentum bedient hat, die dann so panhellenistische Motive genommen hat, die Weisheitdinge aus der Stoa, vom Epikurismus, aber auch aus der ägyptischen Mythologie, alles zusammen so zu verwurstet hat, halt zu sagen halt. Und das Entscheidende war, dass eben die Dunkelheit, die den menschlichen Geist umgibt, dass die eben erleuchtet wird halt. Also in der Welt sind letztlich alle dumm, aber es gibt eine höhere Sphäre, es gibt einen Gott, der einen durch das Erkennen, durch das Weiterkommen eben in eine andere Stufe bringt. Es hat damals viele gnostische Irrlehrer gegeben, die rumgezogen sind und haben ihre Lehre angeboten, haben gegen Geld Leute unterrichtet, um sie etwa zu einem besseren Leben zu führen halt. Und die ersten Christen haben in starken Auseinandersetzungen mit den Gnostikern gestanden, halt auch viele der Irrlehren, die die Gemeinden in Kolossea, ob in Philippi, sind gnostische Irrlehrer gewesen halt, die entsprechend gekommen sind. Und dagegen hat sich immer wieder das Christentum aberkannt gestellt halt zu sagen. Und es ist wichtig, dass wir nicht über Erkenntnis, nicht über Wissen gehen, sondern dass die göttliche Offenbarung für uns wichtig ist. Nicht das, was wir Menschen machen können, nicht was wir mit so einer Mischung aus all den Erkenntnissen, ein bisschen Wissenschaft, ein bisschen Religion, ein bisschen Humanismus, alles so ein bisschen verwurstet und dann können wir uns weiterentwickeln, dann kommen wir aus dem Dunkeln in das Licht, sondern die göttliche Offenbarung. Nicht wir als Menschen verwirklichen uns durch etwas, was wir tun, sondern das ist entsprechend die göttliche Offenbarung, der Logos, der uns da geschenkt wird. Und das ist etwas ganz Wichtiges, weil dieses Phänomen wir derzeit auch wieder genauso haben. Das ist nicht nur etwas gewesen, wo wir sagen, oh, da gucken wir zurück auf 1100 Jahre, die vor uns gewesen sind. Was haben die für Probleme damals gehabt im alten Griechenland? Diese Gnosis, diese Lehre von der Struktur haben wir heute auch so. Einmal dieses Kennzeichen des Synkretismus, man bedient sich überall, wo man möchte, das ist ja heute so in unserer Welt, nicht nur bei der Wissenschaft, so ein bisschen Esoterik, ja und von Homöopathie hilft, wird alles so bedient, aus allem, das macht der Weltmensch, wir ziehen alles raus, wir haben keine eigenen Sachen mehr, wir machen alles so und wir führen die Menschheit in ein großes Licht über unsere Erkenntnis mit neuen Wahrheiten, die wir bringen halt über Umweltrettung, Klimageschichten, all die Sachen, wie man als Mensch miteinander umzugehen hat, ganz neue, aberwitzige Theorien, die Menschen sich selber ausdenken, die sie irgendwie zusammenwursten, aber die eben nicht von der göttlichen Offenbarung geschenkt werden. Und das ist die Frage, Erkenntnis haben zu etwas, das ist immer schwierig, wenn Menschen anfangen, sich auf etwas einzubilden, was sie erkannt haben, was sie gemacht haben. Hier sind wir wieder beim Religionsbegriff, übrigens auch im geistlichen Bereich. Was ich erkannt und was ich gemacht habe, es kommt auf das Wirken des lebendigen Gottes an, es kommt darauf an, dass er uns letztlich von außen zuspricht, halt nicht, dass wir aus uns selber heraus irgendetwas machen. Auch in der Gemeinde nicht auf die Erkenntnis, auf göttliche Offenbarung. Ich breche das mal ganz nüchtern runter für meinen Predigtdienst. Wenn es auf die Erkenntnis des Pastor Latzels, der über Theologiestudium, Erfahrung und eigenes Bibellesen erfahren, ankommen würde, dann kann ich Ihnen eine Kanzelrede halten, gar keine Frage. Dass die Predigt Vollmacht hat, kann nur der lebendige Gott schenken. Deshalb ist das Wichtigste für die Predigtvorbereitung nicht ein sauberes Theologiestudium, gehört auch mit dazu, nicht nur ein sauberes Studium der Woche über, dass man einen Predigttext vorbereitet, sondern die gefalteten Hände, wo der Pastor selber betet und sagt, Herr, schenk du mir deine Offenbarung und auch die Gemeinde, die die Hände faltet für den Pastor, für den Prediger, sagt, schenk unserem Pastor den Geist, dein Wort, in ihn hinein. Predigt hat nur sekundär was mit Erkenntnis zu tun, primär immer nur mit göttlicher Offenbarung. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Halt so. Und die Erkenntnis zu sagen, wenn wir die in den Vordergrund stellen, wenn wir in einen Wettstreit dessen treten, das ist in Korinth passiert, der eine hat jene Erkenntnis, der andere diese Erkenntnis, ist die Streiterei direkt vorprogrammiert. Das, was Gott offenbart, ist immer wieder die Liebe, aber nicht, dass er sagt, okay, in dem, wo wir besser sind oder schlechter sind, in dem, was wir erkannt haben, da müssen wir weitergehen. Übrigens, ganz interessant, dieser Erkenntnisstreit über unser Abendmahl zwischen Lutheranern und Reformierten, die waren in allem einig. Und hat der Teufel das gegeben, dass sich die Lutheraner und Reformierten an einem Erkenntnispunkt überhoben haben, wie denn jetzt Jesus Christus im Abendmahl tatsächlich dabei ist, was sowieso kein Mensch sagen kann. Da hat man sich so zerlegt, dass über 400 Jahre keine Abendmahlsgemeinschaft möglich war, keine Kanzelgemeinschaft, so ein Wahnsinn passiert halt. Nicht göttliche Offenbarung, dass wir uns in Liebe annehmen, Erkenntnis bläht auf, ja? Liebe baut auf. Das gilt auch für die ganz großen Theologen des Glaubens halt. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, auch im Blick auf das Abendmahl, auf das wir zugehen. Ein dritter Begriff, Freiheit. 1. Korinther 8, 9 heißt es, seht aber zu, dass diese eure Freiheit für die Schwachen nicht zum Anstoß wird. Das sind also diejenigen, die sagen, okay, ich weiß, es gibt nur einen Gott, aber ich nehme hier diese Geschichte mit diesen Essensmahlzeiten, das ist in Ordnung, oder ich kaufe mir günstiges Fleisch, die können das machen. Das ist gar kein Problem, das ist in Ordnung, wenn die das richtig einschätzen. Aber wenn sie damit zum Anstoß werden für die Schwachen, dann ist es ein Problem. Wenn da keiner Anstoß annimmt und du hast die Freiheit, dann kannst du das tun. Aber wenn es für jemand anderen, der ein Bruder ist, zum Anstoß wird, dann eben nicht. Und da haben wir eine Verantwortung mit unserer Freiheit. Freiheit ist ein ganz wichtiger Begriff des christlichen Glaubens. Etwas ganz, ganz Zentrales. Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Also Christus hat uns nicht nur befreit von den Knechtschaften dieser Welt, dass wir, wer weiß wie schön, wer weiß wie reich, wer weiß wie gesund sein müssen. Er hat uns nicht nur befreit von der Schuld und Sünde dieser Welt, das ist ja auch etwas Wunderbares, wir müssen ja normalerweise unter der Sündenlast, auch davon hat uns Christus befreit. Er hat uns vor allen Dingen befreit vom Zorn Gottes, denn der ist nicht mehr über uns, und befreit vom Tod. Und dadurch haben wir freien Zugang zum lebendigen Gott. Das ist die Freiheit, in der wir stehen. Wir sind befreit, das ist die Freiheit eines Christenmenschen, so schreibt Luther ein Buch, halt. Das ist ganz wichtig, die Freiheit. Das ist übrigens auch die große Befreiungstat im Alten Bund schon gewesen, halt. Aus der Knechtschaft befreit, so stellt Gott sich ja vor, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus der Knechtschaft befreit, aus Ägypten herausgeführt habe, zu sagen. Das ist das Zentrale unseres Gottes, der uns in die Freiheit führt. Das ist das ganz Wunderbare. Wir haben selbst die Freiheit von dem Tod. Wir sind auch frei von allen Gesetzen. Wir haben eben über die Speisevorschriften gesprochen. Wir sind frei. Wir sind befreit. Und wir sind auch befreit von all den Dingen dieser Welt. Das ist das großartige, Wunderbare. Aber diese Freiheit bringt natürlich eine große Verantwortung auch mit uns. Wir können nicht nur sagen, jetzt machen wir, was wir wollen, sondern zu sagen, wenn wir in Christus sind und diese Freiheit gespürt haben, dann ist diese große Freiheit, die uns gegeben ist, auch große Verantwortung gegenüber dem lebendigen Gott, dass wir sie recht gebrauchen. Gegenüber unserem Nächsten und uns selbst gegenüber. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und gerade, und das ist der Punkt, der hier angesprochen wird, die Freiheit, die wir haben, damit unsere Freiheit nicht für die Schwachen zum Anstoß wird, ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir das immer wieder sagen, das, was wir können, das, was wir dürfen, dass wir sagen, okay, ja, wir, aber wo wird sie für jemand anderen zum Anstoß, der ein Bruder, eine Schwester ist? Das ist das, was Paulus denen hier vorhält, zu sagen, jawohl, ihr könnt das machen, die Freiheit habt ihr, das ist vollkommen in Ordnung, das dürft ihr vor Gott tun, vor euch selber. Aber bitte prüft das auch, ob das zum Anstoß für jemand anderen wird, diese Freiheit, die ihr lebt. Das ist etwas ganz Wichtiges. Übrigens auch ein gutes Prinzip für den Umgang mit Mitmenschen insgesamt, zu sagen, ja, wir haben eine große Freiheit, Dinge zu tun. Ob im Umgang mit der Umwelt, mit Dingen, wir dürfen Dinge tun, wir dürfen Urlaub fahren, wir dürfen Dinge machen, auch mit dem Umgang, ob wir nun kaufen, verkaufen, mit allem. Ja, die Frage ist, wie gehen wir mit dem Nächsten um? Das ist gar keine Frage. In welche Freiheit hat Gott uns da hineingestellt? Und das ganz Tolle ist ein ganz wichtiger Begriff, den Gott hier hineinstellt, mit Dingen, die wir tun können, wo die aber für den anderen zum Anstoß werden können, müssen wir schauen. Dann wird das Thema Götzen, das ist der nächste Begriff, der hier lange thematisiert wird, das Thema Götzen. Also ganz wichtig, also ganz fantastisch, ich lese diese Bibelstelle noch vor, die Verse 4 bis 6. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch angeht, so wissen wir, dass es keine Götzen gibt in der Welt und keinen Gott als den einen. Punkt. Das ist auch so. Es gibt keine Götzen, es gibt niemanden neben dem lebendigen Gott. Dann heißt es aber, und obwohl es solche gibt, die Götter genannt werden, es sei im Himmel auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater. Also es gibt die Götzen in dieser Welt, es gibt sie tatsächlich nicht. Ein Götze kann kein Gott sein, der ist stumm, der ist tot, der kann nicht helfen. Das ist genau die Sache. Und trotzdem gibt es diese Götze, an die Menschen sich binden. Auch das ist wieder so ein sich gegenüberstehendes Paar, zu sagen, ja, es gibt sie und letztlich sind sie gar nicht da. Aber Menschen machen sie zu dem, was sie sind, und der Widersacher verführt die Menschen. Wichtig, es gibt nur einen Gott. Gott, den Vater, auch hier christologisch, ganz wichtige Stelle für die Gottheit Jesu. Es gibt nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm. Und dann wird im Prinzip genau dasselbe nochmal gesagt. Und einen Herrn, Gott ist ja der Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Also eine der ganz wichtigen Stellen auch für die Christologie, wo man weiß, Jesus ist wahrer Gott. Ganz wichtig. Aber wie gesagt, Gott möchte nicht, obwohl es keine anderen Götter gibt neben ihm, keine Götzen, auch nicht, dass wir andere zu Götzen machen, irgendwelche Dinge anbeten. Nicht das Tote, nicht dass das, was keine Kraft hat, dass das nicht verehrt wird. Auch das wieder im ersten Gebot, neben dem, was für den Menschen gesagt wird, dass er aus der Knechtschaft geführt wird. Gott fordert, keine anderen Götter neben ihm zu haben. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und das geht durch die ganze Bibel durch, halt zu sagen, dass wirklich das immer wieder abgelehnt wird. Ich will jetzt die ganzen Bibelstellen auch im Blick auf die Uhr nicht vorlesen, halt zu sagen, dass wir es ganz wichtig zu sagen, dass wir da immer wieder sauber bleiben. Keine anderen Götter, keine anderen Götzen. Die Bremische Evangelische Kirche macht jetzt wieder Diskussion hier, wo dann Vergleich Christentum-Buddhismus, nicht? Jetzt versucht man da wieder. Jetzt hat man erstmal mit den Muslimen alles abgehakt und gemeintlich gefunden und schon Übereinstimmung jetzt mit den Buddhisten halt. Alles wird ja zusammengepackt, das sind diese synkretistischen Dinge. Da versteht unser Gott überhaupt gar keinen Spaß. Da müssen wir immer klar bleiben, immer wieder gegen protestieren, immer wieder sagen, das dürfen wir nicht, auch wenn die Welt uns das einredet und wir sollen das alles zusammen machen. Das dürfen wir nicht machen, das ist Gott ein Groll, da müssen wir ganz klar bleiben halt, Epheser 5, Götzendiener. Kein Götzendiener hat ein Erbteil im Reich Gottes halt nicht. Das ist ganz wichtig. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Seid nicht ihre Mitgenossen halt. Das ist ganz, ganz wichtig halt. Und ein letztes Stichwort aus diesem Bereich heraus, die Brüder. Auch das betont Paulus ganz stark, eben zu sagen, ja, es gibt Starke, es gibt Schwache im Glauben, aber sie sind unsere Brüder. Da heißt es, so wird durch deine Erkenntnis der Schwache zugrunde gehen, der Bruder, also das ist dann die Sache, er sagt nicht mehr der Schwache, sondern der Bruder, für den doch Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so sündigt an den Brüdern, so verletzt ihr ihr schwaches und verletzt ihr geschwaches Gewissen, so sündigt ihr an Christus. Darum, wenn Speise meinen Bruder zu Fall bringt, will ich nie mehr Fleisch essen, damit ich meinen Bruder nicht zu Fall bringe. Das ist ganz wichtig, dass die ganze Ethik der Bibel, die ganzen Vorschriften des Neuen Testamentes als Umgang in der Gemeinde darauf ruhen, dass wir Brüder und Schwestern sind. Und dass es da keine Rolle mehr spielt, ob Sklave oder Sklavenhalter, ob Mann, ob Frau, ob reich, ob arm, sondern dass wir uns in einer anderen Weise begegnen. Diese anderen Kategorien, die gelten in dieser Welt. Aber in der Gemeinde Jesu gilt nur, bin ich Glied am Leib, also bin ich wiedergeboren, habe ich den Geist Gottes oder bin ich nicht Glied am Leib Christi. Mit denen in der Welt haben wir nichts zu tun, aber ist jemand am Leib Christi, dann ist es wichtig, dass er mein Bruder, meine Schwester ist, dass er Teil von mir ist, das ist ja das ganz Wichtige, das drückt sich damit aus. Das ist ganz wichtig, dass wir sagen halt, darauf müssen wir achten, nicht auf diese weltlichen Begrifflichkeiten, sondern im Umgang mit dem Nächsten als Bruder, als Glied am Leib Christi. Und wenn wir uns gegen ihn wenden, gegen den Bruder, gegen die Schwester, dann wenden wir uns gegen Jesus Christus. Das ist das Tiefe, was Paulus hier sagt. Das muss uns im Umgang mit der Gemeinde immer wieder klar und deutlich sein zu sagen, dass dann wir, wenn wir den anderen verachten, wenn wir den anderen zum Ballast werden, dass wir dann Christus verachten, dass wir für Christus zum Ballast werden. Und das sollen wir eben nicht machen. Dass er die Gemeinde in Korinth aufruft, zu sagen, alles dem Bruder gegenüber in Liebe geschehen zu lassen, sich nicht zu überheben, was alles weltlich wäre, sondern zu sehen, ich möchte ihm durch Gott in Liebe begegnen, weil er eben mir als Bruder in Christus zugeordnet ist. Das so 5 Zentralbegriffe, über die man, wenn man das sieht, noch einmal den Text anders liest und verstehen kann. Ich mache an der Stelle einen Punkt, verabschiede mich von den Geschwistern, die uns über das Internet zugeschaltet sind, wünsche diesen noch einen gesegneten Abend. Wir machen nächsten Mittwoch weiter.